Und da kam Jesus mit ihnen zu dem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal dieselben Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Es war ein Kindergartenfest gewesen, Sommerhochzeit, die Ferien standen vor der Tür, und zum Schluss dieses Festes, wo die ganzen jungen Familien des Dorfes im Halbkreis versammelt waren, hat die Kindergartenleiterin alle verabschiedet und dachte, super Gelegenheit, nutzte gleich und lädste ein. Wir hatten nämlich ein Familienwochenende von der Gemeinde gehabt, und ich sage herzliche Einladung, und da ist nicht alles, sondern konkret mal diese eine Sache erwähnt: Morgen Abend in der Gaststätte ein Candlelight-Dinner für Paare mit Liedern von Reinhard May, Liebesliedern, mit Eheszenen von Loriot und mit vor allem Gesprächsimpulsen zu Beziehungsfragen mit einem CVM-Referenten. Eltern hörten sich das so an. Naja, was soll man davon halten? Und eine Mutter sagte dann: Also wir haben sowas nicht nötig. Und so erlebt man oft die Reaktion bei Team F oder auch andere, die Familienarbeit machen: Wenn der Schuh nicht wirklich drückt, was soll man dann da hingehen? Die Frau, die das gesagt hat, war 2 Jahre später geschieden gewesen. Aber es ist so, dass diese Sache eigentlich so ist, dass es im Leben Dinge gibt, die ihren Raum haben dürfen, nicht erst nur dann, wenn der Gegenstand aktuell wird oder wenn konkret der Schuh drückt, sondern dass man mit Dingen lebt, in einem Balance, in einem Gleichgewicht. Und so sind wir auch heute Abend eigentlich hier zusammen, um uns bei schönstem Frühlingswetter, der Frühling bricht auf, es wird warm, und die Kirche sagt, wir denken an Jesu Passion, sein Leiden und Sterben und suchen Trost im Leid. Und ich setze noch eins drauf und sage, wir denken nicht nur darüber nach heute, sondern wir wollen auch ganz konkret überlegen, wie man sich einüben kann darin, in Leid sich hineinzufinden, in Leidsituationen zurechtzukommen. Den Jesu Leiden und Sterben zu bedenken, aber auch ein Stück weit für unser Leben zu gucken, wie darin Strategien liegen, mit Leid umzugehen. Man kann es auf sich zukommen lassen und sagen, irgendwie werde ich da schon durchkommen. Oder man kann sich einüben im Umgang mit Dingen, um dann gerüstet zu sein. Und mehr noch, um nicht nur für sich selber gerüstet zu sein, sondern auch mit diesem Thema kein Problem zu haben, sondern wenn es auch in der Umgebung passiert und andere sagen, betrifft mich nicht, schaue ich lieber weg, dann zu sagen, nein, ich kenne das, die Sache ist mir nicht so fremd und ich nehme die Situation als Aufgabe wahr, widme mich dem anderen, den es jetzt getroffen hat, und bin da. Diese christliche Wohltätigkeit und Nächstenliebe ist im Christentum nicht nur deshalb verankert, weil Jesus zur Nächsten- und Feindesliebe aufgerufen hat, sondern deswegen auch, weil im Mittelpunkt das Kreuz steht, ein Leidender, ein Hilfebedürftiger, und dieses Leid Jesu uns in der Passion Jahr für Jahr immer wieder auch ganz plastisch vor Augen steht. Und das ist das, wo andererseits manche haben sich daran gestört. Goethe sagt, das ist überhaupt nicht erbaulich, so ein Toter am Kreuz da, so ein Hingerichteter, lieber ein lebensfroher Buddha, der vor Energie sprotzt zum Aufschauen, als sich an so einem Hingerichteten da zu ergötzen. Aber andere Religionen haben das am Christentum auch immer wahrgenommen, dass die Christen sich vor diesem Thema nicht scheuen. Im Römischen Reich hat man gestaunt, was die Christen sich für Mühe machen, um die Verstorbenen sich zu kümmern. Bis hin zu Mutter Teresa im Hinduismus, wo man sagt, das muss gar nicht sein. Die müssen ihr Karma selber abarbeiten. Was sollen wir uns da kümmern? Und die Frau holt die Menschen zum Sterben in ihr Haus. Das Ganze, weil das Passionskultur im Christentum verankert ist und das ein Thema ist, sich im Leid einzuüben, nicht fremd und fernliegend ist. Und dazu gehören auch ganz konkrete Praktiken des Einübens in Situationen des Leides. Wir haben das in der Fastenzeit mit Fasten, Schweigen, Wachen und Rückzug in die Stille, die Einsamkeit. Manche sagen dann, oh, das ist ja so katholisch, Schweigen und Fasten. Ja, sind katholische Reichtümer, die im Lauf der Kirche Traditionen wurden, wo die evangelische Kirche gesagt hat, das hat ja zu stark im Mittelpunkt gestanden, wurde selbst als Werke der Gerechtigkeit dann hochstilisiert und Luther hat es dann erstmal rausgenommen aus dem Programm, will ich mal sagen. Aber man hat es dann wieder entdeckt durch die Freizeiten, man braucht nur reinzugucken, auch in die evangelischen Kommunitäten, Einkehrhäusern, Fastenzeiten, Schweigewochenenden sind ganz normal wieder da. Man hat das wieder entdeckt, weil es nicht nur katholische Frömmigkeitsformen sind, sondern wenn wir genau jetzt mal reinschauen in die Bibel, weil das Formen waren, die Jesus praktiziert und gelebt hatte. Was waren das? Einmal das Fasten. Im Passionskontext ist eigentlich nur so einmal das Fasten erwähnt, wo Jesus auf Alkohol verzichtet und sagt, ich trinke jetzt nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks, bis ihr alle mit mir wieder vereint seid im Himmelreich. Aber das Fasten zieht sich bei Jesus ja auch durch, schon vom Beginn seiner Wirksamkeit, diese 40 Tage. 40 Tage Fasten. Kann das ein Mensch überhaupt durchhalten? Ja, kann er. Ein Nachbarkollege aus dem alten Kirchenkreis hat es mal probiert. Der war in einer Familienbildungsstätte, wo er immer Fastenwochen angeboten hat. Und dann, als er im Ruhestand war, sagt, jetzt mache ich nicht nur eine Woche, jetzt mache ich 40 Tage. Und er hat es mit Trinken und Brühe und parallel Nährstoffaufbau schon gut durchgehalten. Na ja, gut, die anderen haben es nicht gut gesehen, aber er hat es durchgehalten, haben wir. Also 40 Tage Fasten, Extremfall, aber das Fasten bleibt nach wie vor so eine Einübung in eine Konzentrationsform des Daseins, wo das Essen keine Rolle spielt. Und ich kenne es auch von einer früheren Gemeinde, wo Menschen das jedes Jahr gemacht haben, in der Fastenzeit, sich dann auf den Weg in ein Kloster gemacht haben. Für die einen war dann mehr das Heilfasten im Vordergrund, dass der Körper entschlackt wird. Und andere haben dann gesagt, nein, es ist auch eine Zeit, wo es intensiver wird, weil ich dann intensiver bin in meinem Leben. Jesus sagt das auch. Also Jesus hat das mit den Jüngern durch, wo konkrete Herausforderungen da sind, böse Geister, deren man nicht Herr wird. Und die Jünger wundern sich. Jesus sagt, müsst euch nicht wundern, mit Gebet allein ist hier nichts zu machen. Beten und Fasten, beides ist nötig, um Ungeister abzuwehren. Das ist so eine Aussage Jesu, die sicher noch einen offenen Raum für Erfahrungsfeld bietet, um das auszuloten, was damit auch noch gemeint sein kann, auch in der heutigen Zeit gemeint sein kann. Aber auch meine Erfahrung ist, wo ich so Fasten noch mal praktiziert habe, im Kloster oder auch in evangelischen Einkehrhäusern oder auch einfach so ein ganzes Jahr lang mal in einem Gebetsanliegen einen Tag die Woche gefastet. Man merkt, das Gebet bekommt eine ganz andere Ernsthaftigkeit, Nachdrücklichkeit, weil mein ganzer Tagesrhythmus sich verändert hat, weil ich weiß, diesen Tag steht das im Vordergrund. Fasten, eine spirituelle Fertigkeit im Umgang mit Leiterfahrungen, zu der Fastenzeit auch einlädt, es für sich mal zu praktizieren oder auch mit anderen in einem geschützten Rahmen einer Einrichtung oder auch im Hauskreis zu sagen, wir verabreden uns, ich habe das auch alten Gemeinde gehabt mit jemand aus der freien Gemeinde, haben uns einmal getroffen in der Woche und haben uns gegenseitig auch gestärkt. Sagen, den Tag, da fasten wir, treffen uns dort zum Beten. Es ist auch eine Hilfe, sich da zu verabreden. Das Fasten, das eine. Das andere, das Wachen. Jesus ruft seinen Jüngern einmal den Blick auf die Endzeit zu. Wenn man guckt, wo ruft Jesus zur Wachsamkeit auf? Einmal, wenn es um die Endzeit geht, wachet. Und dann hier in dieser Stelle, wo es im Garten Gethsemane ist, da gehäuft dieses Wort wachet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Die Jünger haben diese Mahnung nicht aufgenommen. Dafür haben wir heute eine schöne Anschauung. Was hat Jesus gemeint? Welche Anfechtung hat er gemeint? Bei Petrus war es die Anfechtung gewesen, mit Gewalt und Aggression zu reagieren, als Jesus gefangen genommen wurde. Bei den anderen Jüngern war es die Versuchung gewesen, davon zu laufen, wie Jesus das auch geschildert hat im Umgang mit den Schafen, der Schafherde. Der Mietling sucht das Weite, sobald Gefahr in Verzug ist, und lässt die Schafe sich selber. Das ist also die Versuchung, davon zu laufen, wenn es brenzlig wird. Wenn Jesus zur Wachsamkeit ruft, mahnt er nicht, dass ein Bundesland das andere sich am Frühaufstehen übertreffen muss. Oder auch in den Mönchsorden war es so, der eine hat noch mehr gefastet, bei manchen war es schon geschwiegen und gewacht. Bei manchen ist dann schon um 0 Uhr der Tag oder die Nacht zu Ende gewesen. Da hat man dann schon 0 Uhr angefangen zu fasten, aufzustehen und zu wachen, andere erst um 4 Uhr. Es geht nicht um einen Wettbewerb, wer steht früher auf. Wachsamkeit heißt nicht Gedanken und sorglos vor sich hinzuleben, sondern seinen Glauben zu leben, durchaus auch in normalen Lebensbezügen im Alltag, aber in einer inneren Haltung der Wachsamkeit, des Offenseins, des Bereitseins, Situationen, die der Tag bringt, geistlich einzuschätzen und zu schauen, nicht Gedanken verloren in den Tag hineinzugehen, durchzugehen, sondern Chancen nicht verstreichen zu lassen. Es gibt Situationen, wo uns Menschen begegnen, die einmalig offen sind, und diese Situation zu erkennen, wahrzunehmen und dann ganz da zu sein. Ein Situationschancen, die Gott gibt. Es gibt auch Situationen, die sich anbahnen mit einem großen Gefahrenpotenzial. Man merkt es gar nicht. Und wenn man wach wäre, würde man das Gefahrenpotenzial, was in der Situation sich birgt, erkennen, die Notbremse ziehen, eingreifen, die Flucht ergreifen, je nachdem, was dran ist. Die Jünger sehen nicht, wie Jesus in Gefahr ist. Sie schlafen. Unser Glaube ist in Gefahr. Wir schlafen. Andere Menschen sind in Gefahr und wir lassen sie weiterlaufen. Wachsamkeit, auch eine Einübung in einen Lebensstil des Hörens und des Wachens. Nicht nur, dass man munter bleibt, sondern auch, dass da, wo man wach durch das Leben geht, auf die Dinge achtet, die das Leben mit sich bringt. Aber dann gibt es auch besondere Veranstaltungen, meistens so, wo besonders auch für gebetet wird und wo erwartet wird, dass Gott wirkt, dass da sich das Gebet besonders mit dem Wachen auch verbindet, dass Gebetsteams im Hintergrund sagen, da ist was Besonderes, da beten wir dafür. Wir haben das jetzt gerade im Blick auf die Reformationsfestlichkeiten im Mai, wo dann in der Wagnergasse dann 24-Stunden-Gebet sein wird, wo dann auch das Wachen dazu gehört, dass die, die in den Nachtstunden dann dran sind, dann auch da sind und rund um die Uhr gebetet wird. Oder bei dem Wächtergebet für Deutschland, für Israel, sind ja auch engagiert hier in der Gemeinde, die dabei sind, wo Tage gibt, auch im März jetzt wieder Tage gab, wo deutschlandweit dann 24 Stunden gebetet wurde für Anliegen. Da dann auch die Wachsamkeit auch mal ganz konkret in den Nachtstunden auch ein Anliegen war. Wachet, Wachsamkeit als eine Fertigkeit, mit Leidenszeiten umzugehen, sich einzuüben, für sich allein oder auch mit anderen. Eine andere Form der Sammlung, um Leid oder anderen Herausforderungen zu begegnen, ist das Schweigen. Das bewusste Schweigen, um sensibler für Gottes Reden zu werden. Wer das einmal praktiziert, wird merken, wenn ich schweige, sind die Antennen voll auf Empfang gestellt. Man blendet aus, was könnte ich jetzt mit dem anderen reden? Man ist ganz darauf ausgerichtet, vor allem zu hören. was Gott sagt. Ein intensives auf Gott ausrichten. Wir hatten heute Morgen im Gottesdienst hier einen katholischen Mitbruder aus Schlöben, der hier im Ostthüringer Raum in einem Steinbruch das anbietet. Kommendes Wochenende ist dann wieder so eins der Wochenende. Die Flyer liegen noch draußen. Aber es gibt dann auch im Sommer noch zwei Wochenenden, wo Schweigewochenenden hier direkt vor der Haustür sind, wo man einfach Impulse hat und sich in Gruppen gemeinschaftlich trifft, um zu schweigen und dieses gemeinsame, die Antennen auf Empfang stellen, einübt und miteinander praktiziert. Schweigen in der Passion Jesu hat nochmal eine andere Funktion, taucht auch noch da auf, wo Jesus in Konfrontation gerät, bei Herodes und bei Pilatus. Schweigen da dann nicht als eine Form des Hörens, sondern Schweigen hier als eine Form des Protestes, des stummen Protestes gegenüber Pilatus und Herodes. Formen, wie sie auch Bonhoeffer praktiziert hat und Menschen in der Verfolgung auch immer wieder praktizieren, wo sie ihre Überlegenheit gegenüber ihren Verfolgern demonstrieren. Und wer auch mit Rechtsradikalen zu tun hat und die dann in einer Gruppe einem gegenüberstehen, ist auch die Erfahrung, dass mit Argumenten dann nicht viel zu machen ist, weil da eher nur so ein Programm abgespult wird, wo gar kein Hören da ist, gar keine Bereitschaft auch zu hören, wo nur abgespult wird und wo eigentlich dann nur noch der stumme Protest des Schweigens die einzig angemessene Antwort ist, als Mittel sich abzugrenzen und zu protestieren dagegen. Einüben im Schweigen als ein Mittel auch des Protestes, um nicht nur die Stimme des Schmerzes zu hören, sondern auch die Stimme des Trostes zu hören. Und letztlich noch eine letzte Fertigkeit in der Bewältigung von Leid begegnet uns auch bei Jesus. Der Rückzug in die Einsamkeit. Wir haben das jetzt hier gehabt. Aber Einsamkeit fängt bei Jesus schon vorher an, dass er auch einen Strich zieht zwischen der Öffentlichkeit und dem internen Raum der 12 Jünger. Es war auch dann schon so, dass im Johannesevangelium berichtet wird, es kommen Pilgergruppen zum großen Passafest und die hörten von Jesus, wollen ihm begegnen und die Jünger sagen das Jesus weiter, aber Jesus entzieht sich und sagt sich, jetzt konzentriere ich mich auf die 12, die nach Ostern das neue Jerusalem, das neue Gottesvolk sein sollen und die das weiterführen sollen, was ich angefangen habe und jetzt sind die wichtig und nichts anderes. Konzentration auch auf die eigentlichen 12 Jünger. Das ist die Situation des letzten Abendmahles, wo Jesus auch mit den Worten beginnt. Mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Ihr seid diese treuen Begleiter und ihr sollt als die 12 Apostel der 12 Stämme Israels das weitertragen, was hier in den Jahren begonnen hat. Und angesichts des Leides Jesus mit ihnen auch manches zu besprechen hat, was ihm auf dem Herzen liegt. Und da wird auch nichts ausgespart, wo man denkt, jetzt macht er einen auf Harmonie. Zum Abschied muss man ja wenigstens dann gut auseinandergehen. Nein, Jesus sagt, was zu sagen ist. Zu Judas ganz klar und deutlich, besser, du wärst gar nicht geboren worden. Wobei er das noch ihm noch nicht so als Gericht sagt, sondern dass er noch in den Raum stellt, dass er es auch anders wenden kann, das Schicksal. Aber es kommt dann doch so. Und dann auch zu Petrus, die Verleugnung anzukündigen und ihm das klar zu sagen. Das ist jetzt seine Einschätzung, die wird aber nicht so eintreten. Noch heute wirst du mich verleugnen. Also Jesus spart nichts aus, aber dann auch, wo Jesus sagt, hier ist jetzt der Raum, wo ich auch sagen will, warum ich das mache. Er feiert das Abendmahl und erklärt ihnen, was es damit auf sich hat, warum sterbe ich. Warum erinnern wir Christen uns jedes Jahr zum Karfreitag daran und der Passionszeit, warum Jesus gestorben ist? Wir werden es nachher auch jeder persönlich nochmal hören. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Für mich hat er sich geopfert. Er gibt sich mir in Brot und Wein ganz eindrücklich, um in mir einzugehen, was von ihm kommt, in mir eine Verwandlung auslöst. Erlösung bewirkt, Lösungsprozesse sich vollziehen, Vergebung geschieht, Gerechtmachung, Heiligung, Erneuerung geschieht, dadurch, dass er in mir wohnt und etwas verändert. Das tat er für mich Und dann die Frage, was bewirkt nun Jesu Leib und Blut in mir? Nehme ich es nur so, sage ja, ein Gedächtnis, schön, dass Jesus mich lieb hat, oder bewirkt dieses Kraft des Blutes Jesu in mir auch etwas, eine wirkliche Veränderung? Kommt es zu Neuem, zum Durchbruch, zu einer Erlösung, wo etwas freigesetzt wird, etwas verändert wird, eine neue Kreatur auch wirklich aufbricht? Deshalb starb er für mich. Was kommt aber davon bei mir auch an? Die Frage stellt Jesus Jahr für Jahr im Gedenken an die Passion uns wieder neu. Das Ganze ein dynamischer Prozess der Neuwerdung. Wir wollen, das ist so neben dem, dass wir uns an die Fertigkeiten erinnern, diese andere Frage, warum eigentlich muss das überhaupt sein, ist dieser zweite Schwerpunkt. Aber ich will jetzt nochmal zu diesen Fertigkeiten auch zurückkehren und dann nochmal weitergehen. Mit Jesu Rückzug hat es ja dann auch noch weiteren Fortgang gehabt. Die 12 Jünger, das war so die erste Stufe. Im Garten Gethsemane geht es weiter. Jesus nimmt dann die 12, aus den 12 dann nochmal die 3 Ängsten, geht mit ihnen weiter und man merkt richtig, wie er an ihnen hängt und wie ihm das auch schwerfällt, allein zu sein, weil er merkt, ich schaff's alleine nicht. Die 3, die mitkommen und dann geht er mit ihnen ein Stück weiter und dann weiß er aber, ich muss es letztlich alleine gehen und dann auch die 3 zurückzulassen und dann allein zu sein mit Gott und dann das Gebet mit Gott allein, das Ringen im Gebet, unter Schweiß, unter Tränen, unter Blut, unter Beistand eines Engels. Und es ist dieses Ringen um dieses eine Wort, ja, dein Wille geschehe. Dieses Ringen, dann wieder Kraft holen bei den anderen, wieder zurückgehen zum Gebet und weiter ringen, dein Wille geschehe, bis es letztlich zu diesem Ja kommt. Und dieses Ja ist immer wieder der Wendepunkt in unseren eigenen Leiterfahrungen auch, wenn wir Ja sagen, das Leid annehmen, es in unser Leben integrieren und wissen, auch das ist ein Kapitel nicht nur meines Lebens, sondern es ist wirklich ein Kapitel meines Lebens. Das gehört zu mir dazu und auch das ist Teil meines Daseins, meiner Lebenserfahrung. Rückzug in die Einsamkeit, raus aus dem Trubel des Lebens, des Stimmengewirrs der Menschen, um in den Irrungen und Wirrungen des Lebens vor Gott allein zu stehen und ihm gegenüber dieses Ja sagen zu können. Ja, soweit also Formen der Einübung in Leidensgleichförmigkeit Jesu, will ich es mal nennen. Das Wachen, das Beten, das Schweigen, das Fasten, Fertigkeiten, Strategien, die Jesus und dann später auch die Kirche übernommen haben, um Leid zu verarbeiten. Zum Schluss will ich aber doch noch mal fragen, wie kommt denn Jesus nun gerade auf diese Strategien? Gibt es nicht psychologisch bessere Strategien, die helfen würden als Schweigen, Fasten, Einsamkeit? Warum hat das sich so herauskristallisiert und ist ja auch so, es sind auch andere Sachen der Bibel, die sind entstanden, sind aber auch wieder dann untergegangen. Aber wenn etwas weiter gewirkt hat, ist auch ein Zeichen, dass da auch ein Lebensnerv dahinter steckt. Deshalb sind die Dinge dann auch mit Leben und Kraft weiter lebendig geblieben. Und so auch bei diesen Formen des Einübens, warum haben die sich festgesetzt? Kann sich jetzt jeder selber fragen. Kennt ihr das auch? Nachts wach liegen, keinen Schlaf finden, wenn die Gedanken anfangen zu kreisen, die Stunden vergehen, es morgen wird, wachen. Eine normale Lebenserfahrung jenseits von Passionsgeschichten Jesu. Oder wenn es einen die Sprache verschlägt, weil man zu einem Schicksalsschlag keine Worte mehr findet, rat- und tatlos und auch trostlos ist. Bis hin, dass Menschen so traumatisiert sind, dass sie gar nicht mehr sprechen können und es viel therapeutische Mühe bedarf, um Menschen überhaupt wieder Sprache zu entlocken und dann in einem weiteren Stadium irgendwann auch mal das Gespräch über das traumatische Erlebnis zu ermöglichen. Schweigen, weil einem die Worte fehlen. Oder kennt ihr die Appetitlosigkeit nach einem schweren Ereignis? Angehörige von Verstorbenen nehmen mehr und mehr ab. Bei Witwen, Witwern, statistisch nachgewiesen, man kann nichts mehr essen, verweigert regelrecht die Nahrung, ein unfreiwilliges Fasten, was einfach unwillkürlich stattfindet. Und auch die Erfahrung, dass Menschen sich zurückziehen, sich isolieren von der Familie, der Nachbarschaft, von Gemeindekontext, ist auch so eine Erfahrung. Ich habe das, bin da jetzt auch sehr hellhörig geworden. Wo ich groß geworden bin in der Gemeinde, war es so, dass es da so eine Form der Kirchenzucht gab mit, ja, gut gemeint, wenn Menschen zweimal Sonntag nicht in die Kirche kamen oder in die Stunde kamen, dann ging man mal hin und fragte mal, geht's dir nicht gut, ist was mit dir? Manchmal war es ehrlich gemeint, da war wirklich auch so ein Besorgnis da, aber es war auch bei manchen so die Kontrolle, ja, hab wieder zu kommen. Und deswegen habe ich auch dann gesagt, das müssen wir in der Kirche nicht machen, so eine Kirchenzucht, wie es in der reformierten Kirche so Tradition ist, sondern lassen schon die Freiheit. Aber ich bin da auch wieder auf einem anderen Trip jetzt gekommen, einfach aus der Erfahrung heraus. Ich werde unruhig, wenn ich aktive Ehrenamtliche eine Zeit lang in der Gemeinde nicht sehe, weil ich jetzt in vielen Jahren gemerkt habe, wenn die nicht kommen, die kommen meistens nicht freiwillig nicht, sondern da steckt bei den meisten Fällen was dahinter, dass da wirklich etwas ist, dass wenn Menschen sich engagieren und dazugehören und ein Teil ihres Lebens die Gemeinde auch ist und wenn sie auf einmal nicht da sind, dann entweder ein Leid da ist oder ein Streitfaktor mit mir oder mit anderen da ist, wo man sich zurückzieht und wo ich hellhörig werde, da ist etwas. Menschen ziehen sich zurück, das hat etwas zu bedeuten. Und deswegen muss man dem nachgehen. Isolation, also auch eine ganz natürliche menschliche Reaktion, eine unwillkürliche körperlich-seelische Reaktion auf Leidenszustände. Und genau diese Reaktion, die körperlich-seelischen Symptome sind, die greift Jesus in diesen Leidensübungen auf, die sowieso stattfinden, greift er auf, weil Glaube dem Leid auf derselben Ebene begegnet. So wie es der Körper, die Seele unwillkürlich tun, tut es Jesus auch in dem Einüben in Strategien gegen das Leid. Man wird im Leiden dem Leid gleichförmig, passt sich an und kann so dem Leid begegnen, hat eine Ebene, wo man dem anderen nahe kommt. Wer geübt ist, aktiv zu seinem Wachen zum Beispiel und zu beten, kann, wenn er nachts aufwacht, nicht weil er betet und wachen will, sondern weil ihn wirklich etwas drückt, aber wenn er das Wachen gelernt hat und geübt ist darin, kann er das aktiv wandeln und sagen, na gut, dann machen wir jetzt aus Sorgen ein Gebet. Oder wem der Appetit vergangen ist, aber wer gelernt hat zu fasten, kann umsteigen und im Fasten dann aktiv sagen, das ist jetzt für mich eine Form, wie ich Trauer bewältige. Und ich mache das, was der Körper mit mir macht, selber bewusst. Oder wer durch Leid in Isolation geraten ist, auf dem Rückzug, dem ist die Stille nicht fremd, sondern der kennt diese Orte der Stille, weil er weiß, hier ist ein Ort, wo mir Gott begegnet und wo Gott mit mir Wege geht, die am Ende auch am Tunnel rauskommen, wieder im Licht. Passionszeit lädt uns also ein, trotz schönem Frühlingswetter uns einer Wirklichkeit des Lebens zu stellen, die man lieber ausklammert. Aber statt ausklammern lädt Passionszeit ein, einzuüben sich in Formen des Lebens, die wir eigentlich aus Leitzuständen her ganz natürlich kennen. Aber wir begegnen diesen Zuständen jetzt nicht an der Grenze unserer Kräfte, sondern mitten in unserem Dasein, mitten aus dem Leben heraus, wo wir voll bei Kräften sind, gehen wir auf solche Dinge zu, auf solche Übungen und lernen da mit diesen Leidenszuständen umzugehen, damit vertraut zu sein, dass wenn sie uns eine Grenze des Lebens dann auch treffen und erwischen, sie uns nicht unvorbereitet treffen, sondern dass wir dann vertraut sind mit ihnen und vor allem, dass wir dann auch dass diese Erfahrungen für uns auch nicht als Leiterfahrungen nur bekannt sind, sondern wir wissen, das sind eigentlich Orte, wo Gott da ist. Wenn ich keine Worte mehr habe, im Schweigen, im Fasten, im Wachen, auf einmal sind mir diese Räume bekannt, weil ich weiß, das sind Räume, wo Gott mir begegnet ist und wo er auch jetzt mir begegnen kann und mich hindurchträgt. Und so ist kein passives Leid, sondern eine aktive Verarbeitungsform von Leid aus der Kraft des Glaubens heraus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.